Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich spreche ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Gottesdienst, für diesen adventlichen Gottesdienst, wo wir schon anfangen können, über deine Geburt nachzudenken, über das, was das bedeutet für uns und für unser Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unser Herz für das zu öffnen und aufzumachen, was du uns heute sagen und mitteilen möchtest. Amen. Heute ist der vierte Advent. Wir kommen zum Ende unserer Predigtserie, die uns so durch die Adventszeit begleitet hat. Ihr habt vielleicht heute Morgen bei euch auch schon eine vierte Kerze am Adventskranz angezündet, wenn ihr sowas macht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie es dir heute am vierten Advent mit ein paar Tagen jetzt vor Weihnachten so geht. Wo du dich so auf einer Skala so von 1 bis Lametta irgendwie einsortieren würdest, wie sehr du dich schon in Weihnachtsstimmung so fühlst innerlich, wie sehr bereit du bist. Vielleicht hast du schon alles besorgt und seit Wochen ist irgendwie der Stromverbrauch deiner Wohnung um 50% gestiegen wegen all den Lichterketten, die du überall irgendwie eingesteckt hast und deine ganze Wohnung ist hell erleuchtet mit Weihnachtsdeko. Oder vielleicht gehörst du auch eher so zu dem Team, dem ich mich näher fühle. Ich habe es schon vorhin kurz in der Runde erzählt. Bei mir stand im Skript bis kurz vor jetzt Predigt zum dritten Advent statt zum vierten Advent. Das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss, um zu verstehen, wie gut vorbereitet ich mich schon fühle, dass bald Weihnachten ist. Und es kann sein, dass diese Predigt und das, was ich heute aus der Weihnachtsgeschichte erzählen will und wie ich das überlegen will, was das für unser Leben bedeutet, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass du dich so typisch weihnachtsstimmungstechnisch noch mehr drin fühlst oder so, dass das nicht so sehr zu deiner klassischen Weihnachtsstimmung beiträgt. Nicht, weil ich irgendwie was gegen so die Dinge habe, die so klassisch zu Weihnachten dazugehören, sondern eher, weil ich glaube, dass wir oft so ein bisschen ein verklärtes, vielleicht romantisiertes, sentimentales Bild von Weihnachten haben. Und Weihnachten oft auch so der Moment oder der Ort in unserem Leben ist, so im Jahr, wo wir, glaube ich, oft uns auf so eine bisschen weltfluchtartige Weise fast vor dem so wegziehen und zurückziehen wollen, was vielleicht in unserem Leben sonst so teilweise los ist. Und es eigentlich ganz paradox ist, wenn man sich klar macht, was eigentlich an Weihnachten passiert ist und was die Botschaft von Weihnachten ist und wie sehr das, was mit unserer Realität, wie sie eben ungeschönt ist, zu tun hat. Und ich möchte dich in dieser Predigt einladen, dass wir vielleicht einen neuen, einen achtsamen Blick auf Weihnachten bekommen, dass wir auf das achten lernen, was da eigentlich an Hoffnungsbotschaft an Weihnachten drinsteckt. Dass es eben gerade nicht um irgendwie so eine romantisierte Weltfluchtstimmung geht, in die wir uns hineinmanövrieren, sondern es eigentlich um was ganz anderes an Weihnachten geht. Dass es eine handfeste Hoffnung angesichts der Realität unserer Welt ist und die Erfahrung, dass Gott mitten in diese Realität hineinkommen will. Und der Gedankengang, dem ich in dieser Predigt so folgen will, hat so drei gedankliche Abschnitte. Das erste habe ich mal genannt Weihnachtsrealität, das zweite Weihnachtsrisiko. Und der dritte Punkt, Weihnachtsspiritualität. Weihnachtsrealität, Weihnachtsrisiko und Weihnachtsspiritualität. Weihnachtsrealität, was meine ich damit? Es geht mir darum, in diesem ersten Punkt zu überlegen, was an Weihnachten ganz real tatsächlich eigentlich überhaupt passiert ist. Und vielleicht denkst du, okay, wenn man irgendeine Story der Bibel nicht erklären muss, was da passiert ist, dann Weihnachten. Also selbst wenn du jetzt da sitzt und vielleicht schon lange nicht mehr in die Bibel geguckt hast oder dich überhaupt erst anfängst mit Glauben zu beschäftigen oder dem Ganzen skeptisch gegenüberstehst oder wenn du schon ganz, ganz lange Christ oder Christin bist, eigentlich völlig egal, wo du dich einsortierst. Wir würden uns wahrscheinlich alle einig sein, dass die Weihnachtsgeschichte immer noch das ist, was die meisten Menschen so ganz grob irgendwie wiedergeben können. Weihnachten, vielleicht noch Ostern, Pfingsten wird schon meistens ein bisschen tricky, was da eigentlich passiert ist, aber come on, Weihnachten, Jesus ist geboren. Was soll man da Neues erfahren? Ich behaupte, dass die meisten von uns ein Bild und eine Version von Weihnachten im Kopf haben, die aber gar nicht in der Bibel steht, die gar nicht so da drin steht. Und deswegen will ich es mir nochmal kurz in Ruhe eigentlich anschauen, der Text, den wir gerade gehört haben. Was wird da eigentlich erzählt und was wird da eigentlich auch nicht erzählt? Unser Bild von Weihnachten ist oft durch eine sehr, man könnte sagen, sehr westliche Brille geprägt, die schlicht aus Unwissenheit bestimmte Vorstellungen und Bilder in diese Weihnachtsgeschichte hineingetragen hat, die dort aber eben gar nicht stehen. Ich weiß nicht, wie viele Krippenspiele du in deinem Leben schon so gesehen hast, Aber zum Beispiel so eine ganz typische Figur, von der hier im Text gar keine Rede ist, ist sowas wie der Herbergsbesitzer. Ja, und es geht dann meistens so, Josef und Maria, sie hochschwanger, kommen irgendwann spätabends in Bethlehem an, natürlich spätabends, klopfen an die Tür von so einem Art antiken Motel One, irgendwie da am Ortseingang oder so ähnlich. Und der gemeine Hotelbesitzer oder Herbergsverwalter oder sowas schickt sie weg, weil er kein freies Hotelzimmer hat. Vielleicht kennst du das irgendwie so ungefähr. Und stattdessen sagt er aber, ja, ich habe aber da noch so einen Stall, wo die Tiere sind und da könnt ihr reingehen. So, das ist so ungefähr die Version, die wir im Kopf haben, gerade wenn man an so Krippenspiele denkt. Und Maria, hochschwanger, quasi schon in Geburtswehen, wird von diesem fiesling Herbergsverwalter in den Stall geschickt, um dort irgendwie ihr Kind auf die Welt zu bringen. Diese Figur gibt es in unserem Text in der Bibel so nicht. Und das ist auch kein Zufall, dass es die nicht gibt, weil so ist das überhaupt nicht abgelaufen. Weder gab es in einem Hotel nicht ausreichend Zimmer, noch ist Jesus, Achtung, in einem Stall auf die Welt gekommen. Und ich weiß, dass das das Bild ist, mit dem wir alle aufgewachsen sind und was sich zumindest für die meisten von uns eingeprägt hat. Ja, die arme, heilige Familie, die nachts in Bethlehem ankommt, abgewiesen wird und Maria muss dann irgendwie im Stroh liegend im Stall ihr Baby auf die Welt bekommen. Aber so ist das nicht passiert, sondern was ist eigentlich passiert? Was steht da im Text? Erstmal ja, Josef und Maria und sie schwanger sind unterwegs und müssen von Nazareth nach Bethlehem, weil es gab eben diese Volkszählungen, diese Steuerlisten, in die sie sich eintragen mussten. Josef kam aus Bethlehem, muss deswegen dort irgendwie hin. Und dann, ich lese nochmal Vers 6 vor, während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Vielleicht am ersten Tag, vielleicht nach einem Monat, vielleicht nach ein paar Wochen, wir wissen es gar nicht genau. Sie waren irgendwie jedenfalls in Bethlehem und dann irgendwann zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt wird Jesus geboren. Und wo wird Jesus geboren? Wo passiert das Ganze? Du kannst mal gucken, im Text steht überhaupt nichts von einem Stall. Aber da steht was von einer Futterkrippe und da ist irgendwie eine Assoziation von Tieren da. Und wir mit unserer westlichen Brille vielleicht an einen Bauernhof denkend, Tiere, Krippe, Stall. Wir ergänzen sozusagen in unserem Bild diese Vorstellung, das muss ja dann in einem Stall irgendwie gewesen sein. So eine klassische Heuschober vielleicht auch noch oder so ähnlich, wie es halt bei uns so rumstehen würde. Aber das steht da gar nicht. Und auch die Begründung, warum Jesus irgendwo in eine Krippe gelegt wird, ist auch mal mindestens missverständlich, weil ja, da steht, weil in der Herberge kein Platz war. Aber leider ist diese Übersetzung, ist dieses Wort Herberge mindestens mal irreführend. Eigentlich ein bisschen falsch, wenn man ehrlich ist. Im Griechischen, und dann ist auch bald der Exkurs vorbei, im Griechischen steht dort das Wort Katalyma. Und Katalyma meint erstmal ganz neutral ein Übernachtungsort außerhalb deiner eigenen vier Wände. Ein Übernachtungsort, der nicht bei dir zu Hause ist. Und das kann manchmal eine Herberge, eine Art Hotel, ein Wirtshaus oder sowas sein. Das gab es auch damals, auch im antiken Palästina sozusagen. Wir kennen mehrere Geschichten auch in der Bibel, zum Beispiel von dem barmherzigen Samaritaner, der einen Verwundeten aufsammelt und irgendwie in so eine Herberge bringt. Aber da steht dann ein anderes Wort eigentlich im Griechischen. Es gibt ein viel besseres Wort, um sowas Hotel-ähnliches auszudrücken. Katalyma meint erstmal eigentlich nur ein Ort, an dem du übernachtest, der nicht dein eigenes Zuhause ist. Und ich habe euch einen Grundriss mitgebracht, von dem, wie damals so typischerweise so Wohnhäuser im antiken Palästina aussahen. Ihr seht ihn vorne auf Seite 2 im Programmheft. Es ist aus einem englischen Fachartikel, deswegen nicht wundern, dass da Dinge auf Englisch stehen. Aber was deutlich wird, ist, wir haben hier diesen Grundriss und es gab meistens einen Hauptraum. Und in diesem Hauptraum hat sich das ganze Leben der Familie abgespielt. Da waren alle zusammen und es war keine Kernfamilie, irgendwie Vater, Mutter, Kind, sondern da waren irgendwie mehrere Generationen, so die ganze Sippe im Grunde, die die ganze Zeit in diesem Hauptraum gemeinsam gelebt haben. Und abends hat man Matten ausgerollt, hat dort gemeinsam geschlafen. Und im Winter, wenn es kalt war, hat man in einen Raum, der dort auch angegliedert war, Tiere hingebracht, damit die es schön warm machen im Haus. Und dann, weil Gastfreundschaft ein so unglaublich hoher Wert war in der Antike, gab es meistens noch eben ein Katalyma, einen Ort, der designiert war für Menschen, die vorbeikommen, die kommen und die sozusagen Unterkunft brauchen. Und kein Mensch hätte jemand Fremden damals abgewiesen in der Antike. Das war ein ganz hoher Wert der Gastlichkeit, der Gastfreundschaft. Bis heute erleben das Menschen, die in solche Regionen reisen, dass man eigentlich fast immer eine Unterkunft finden kann. Und es gab dafür eben diesen extra Raum. Aber was wir in dieser Weihnachtsgeschichte erfahren, ist, dass dieser Raum von diesem Haus eben schon belegt war. Also das eigentliche Gästezimmer war schon belegt. Wohin gehen jetzt also Maria und Josef und wo bekommt Maria dann Jesus? Nicht irgendwo anders und sicher nicht in einem Stall, sondern im Grunde in dem Hauptraum, wo die ganze Familie lebt. Weil dort hat man auch für die Winterzeit, wo auch die Tiere dann manchmal reingebracht wurden, um Wärme zu spenden, Futterkrippen entweder in die Wand eingelassen oder so mobil hingestellt. Aber der Punkt ist, Josef und Maria und dort, wo Jesus geboren wurde, das war nicht irgendwo außerhalb an den Rand gedrängt oder sowas, sondern das war im Hauptraum einer Familie, einer jüdischen Familie, die dort in Bethlehem gewohnt hat. Und es ist ein ganz anderes Bild als das, was wir vielleicht haben. Es ist das Gegenteil fast, ja, Maria, die hochschwanger weggeschickt wird. Im Gegenteil, sie werden eingeladen, im Hauptraum einer Familie mitzuleben. Das ist höchstwahrscheinlich der Ort, an dem Maria Jesus auf die Welt gebracht hat. Und ich weiß, dass das die meisten Darstellungen von Krippenspielen leider irgendwie bedeutet, dass das historisch nicht ganz so akkurat ist, und Hand aufs Herz, das ist auch nicht so schlimm. Man kann sich trotzdem dann an der Weihnachtsbotschaft erfreuen, auch mit historisch nicht 100% akkuraten Krippenspielen. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, einmal zu verstehen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Warum? Weil da dann eine ganz andere Botschaft auf einmal deutlich wird, die auch in dieser Weihnachtsgeschichte drinsteckt und die ich mir den Rest der Predigt mit euch ein bisschen angucken will. Das will ich noch ein bisschen weiter drehen. Was ist das, was da dann eigentlich drinsteckt, was die Pointe ist? Für uns ist die Pointe oft die arme Maria, der arme Jesus, dass sie so in einem dreckigen Stall Maria Jesus auf die Welt bringen musste. Das ist so das Problem, dass wir denken, dass es an Weihnachten gibt, dass es irgendwie nur einen Stall gab, wo Jesus auf die Welt kommen konnte. Aber das zumindest war nicht das Problem. Josef und Maria haben vermutlich mehrere Wochen hier gut versorgt gelebt. Vermutlich sind die Dorfhebammen gekommen und haben geholfen, Jesus auf die Welt zu bringen. Sie hatten vielleicht ein bisschen wenig Privatsphäre, so für unseren Geschmack, das schon. Aber das, was wir denken, was das Problem von Weihnachten ist, ist nicht wirklich das Problem. Das heißt aber nicht, dass es nicht echte Probleme gibt an Weihnachten. Dass es nicht eine echte, harte, kalte Realität gibt, die von Weihnachten angesprochen wird, auch wenn es nicht der schmutzige Stall so sehr ist, sondern eben was ganz anderes. Und ich glaube, jetzt können wir an die eigentliche Story rankommen, an das, was da drunter liegt, was eigentlich das Problem ist. Und man könnte es so zusammenfassen: Das eigentliche Problem ist die Realität, in die Jesus hineingeboren wird. Das eigentliche Problem ist die Realität dieser Welt, ist die Welt und ihr Zustand und die Verhältnisse dieser Welt, in die Gott als Baby hineinkommt. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir Weihnachten so ein bisschen von diesem Sentimentalismus befreien, weil eigentlich da eine Geschichte drunter liegt, die mit der Realität dieser Welt zu tun hat. Wie geht diese Story los? Es begab sich aber zu der Zeit, ein berühmter Anfang, und dann geht es weiter. Wie, welche Zeit, zu welcher Zeit begibt sich hier irgendwas? In was für eine Zeit, in welche Umstände wird Jesus hineingeboren? Als ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging für eine Steuerschätzung. Es ist kein Zufall, dass Lukas hier am Anfang Kaiser Augustus erwähnt. Und was dann gleich danach die Engel den Hirten auf dem Feld erzählen, worüber ich vor 2 Wochen gepredigt habe, und worum es an Weihnachten geht, ist eben genau das, dass Gott in seine Welt, in seine geliebte Schöpfung hineinkommt, weil er sich danach sehnt, diese Welt in dieser Realität von innen heraus heil zu machen und zu erneuern. Und was schon davor, wenn man davor guckt, Maria ein paar Verse vorher angekündigt wird, ist genau das, dass ihr Kind eine echte Hoffnung markiert für diese Welt. Warum? Weil Gott selbst durch dieses Kind diese Welt heil machen und erneuern will. Und zwar was für eine Welt? Eine Welt, die oft so gnadenlos von den Augustussen, Augusti, ich glaube, mein Lateinprof hört hier nicht mit, von diesen Mächtigen und Herrschern dieser Welt regiert wird. Augustus ist das lateinische Wort für das, was im Griechischen Sebastos heißt. Und es bedeutet so viel wie der Majestätische, der Gesalbte, der Erhabene. Das hebräische Wort dafür heißt Maschiach. Und davon leitet sich das Wort Messias ab. Für Lukas, wenn er hier am Anfang Kaiser Augustus einführt, den Majestätischen, den Erhabenen, den Gesalbten, und dann davon erzählt, wie Jesus, der Messias der Welt, geboren wird, dann macht Lukas am Anfang gleich deutlich, es geht hier um die entscheidende Frage für die Realität dieser Welt. Auf wem ruht die Hoffnung für die oft so kalte und gnadenlose Realität unserer Welt? Wer ist der eigentliche Messias? Wer ist der eigentliche Herrscher über diese Welt? Auf wem ruht die Hoffnung für diese Welt, dass unsere Realität sich tatsächlich zum Guten verändern und verbessern lässt? Auf Kaisern und Königen, die mit Armeen ihre Macht sichern, auf Menschen, die mit Gewalt andere klein halten und unterdrücken, die mal eben so einen Steuererlass raushauen und irgendwie tausende Menschen im ganzen Land sich bewegen müssen, Verdienstausfälle haben, noch ärmer werden in einer Zeit, in der sie eh schon prekär verarmt sind. Warum gab es diese Steuerschätzung? Letztlich, um sich ein klareres Bild zu machen von den Besitzverhältnissen in Palästina zu dieser Zeit. Warum? Um neue Steuern zu erlassen, damit sich eine kleine Oberschicht noch weiter auf dem Rücken der Armen bereichern kann. Weihnachten erzählt die Geschichte von knallharter Realpolitik der Mächtigen auf dem Rücken der Armen. Und ich finde, die Weihnachtsgeschichte ist ab dem ersten Satz darum an dieser Stelle herrlich unsentimental, sondern interessiert an der Realität, wie sie tatsächlich ist, an der Welt, wie sie tickt. Wie viel Ungerechtigkeit es gibt, ökonomisch und politisch, wie viel Ungleichheit und was für Gewalt Menschen einander oft so antun, wie wir Macht ausüben gegen andere, andere uns gegenseitig klein halten. Und ich fürchte, dass unsere Realität heute, 2000 Jahre später, gar nicht so anders ist, als die Zeit, von der Lukas sagt, es begab sich aber zu dieser Zeit. Und wie paradox es darum ist, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, wie paradox es ist, dass wir aus Weihnachten so ein Realitätsflucht-Sentimentalitätsfest gebaut haben, wo es uns darum geht, mal für ein paar Tage eigentlich alles auszublenden und auszuschalten. Ja, wir sagen dann das Fest der Liebe. Und was wir damit meinen, ist, dass wir alle für ein paar Tage lieb sind und heile Welt spielen und vor der Realität fliehen irgendwie und das ausknipsen. Und es ist aber verrückt, wenn es an Weihnachten eigentlich ab Satz 1 darum geht, dass Gott sagt, ich sehe die Realität dieser Welt, ich sehe doch, wie es ist. Und genau in diese Welt, wo es so viel Leid und Ausbeutung und Ungerechtigkeit gibt, genau in diese Welt, in die Realität möchte ich hineinkommen und in keine geschönte Lametta-Version davon. Und es bedeutet eben für dich und mich auch in deine und in meine Realität. Ich habe mich gefragt, wenn die Weihnachtsgeschichte hier losgeht mit diesem Satz, es geschah aber zu der Zeit, was für eine Zeit ist es, die gerade geschieht in deinem Leben? Wie würdest du diesen Satz für dich quasi gerade weiterführen? Was ist die Realität deines Lebens gerade, wenn du ungeschönt und ehrlich hinguckst? Wo sind die Ungerechtigkeiten, die Leidenserfahrungen, die Situationen, von denen du vielleicht am liebsten eigentlich die Augen verschließen würdest, die aber, wenn du ehrlich bist, Teil deiner Realität gerade sind, wo Dinge nicht gut sind, nicht heil sind, nicht in Ordnung sind in deinem Leben. Und es ist, glaube ich, so, dass auch 2000 Jahre später wir sagen können, ich jedenfalls von meinem Leben sagen kann, dass ich mich umschaue und in der Welt, sowohl auf der ganz großen Ebene als auch bei mir persönlich im Umfeld, ich weiß, wie oft die Realität meines Lebens ganz lieblos und ungerecht und ungnädig ist. Und jetzt sagt die Bibel, ja, das ist so. Aber genau das ist die Welt, die Gott liebt. Genau so in dieser Realität, das ist die Welt, von der Gott sich weigert, sie aufzugeben. Gott kommt, Jesus wird geboren, und zwar in unsere Welt, in deine Welt, so wie sie ungeschönt ist. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Nadia Bolz-Weber. Ihr findet das auch vorne im Programmheft, und ich möchte es einmal vorlesen. Gott ist in unsere Welt gekommen, so wie sie tatsächlich ist und nicht in die Welt, von der wir uns oft wünschen, wie sie wäre. Gottes Liebe ist zu vollkommen, um in eine Welt zu kommen, die es gar nicht gibt. Auch wenn wir Jesus häufig genau so behandeln, als wollten wir ihn vor der Wirklichkeit schützen. Oft verhalten wir uns so, als sei Jesus nur daran interessiert, eine romantisierte Version von uns zu retten und zu lieben oder eine idealisierte Version des chaotischen Zustands unserer Welt. Also geben wir ihm eine geschönte Version unseres besten Selbst. Aber wir haben den Kern der Sache verfehlt, wenn wir Religion zu dem Ort machen, an dem wir vor schwierigen Realitäten fliehen, statt zu dem Ort, an dem diese schwierigen Realitäten Sinn und Bedeutung erhalten. Gott ist in unsere Welt gekommen, so wie sie ist, und nicht in die Welt, von der wir uns oft wünschen, wie sie wäre. Ich weiß nicht, ob das da bei dir resoniert, ob da was bei dir zum Klingen kommt, wenn ich das sage, dass Weihnachten für uns oft so ein Fest geworden ist, wo es fast mehr um Realitätsflucht geht. Ja, wir sagen, komm, doch nicht an Weihnachten, wollen wir uns auch noch mit schweren Dingen und Konflikten und den Dingen, die uns vielleicht auf der Arbeit belasten oder in der Familie oder mit den Finanzen oder mit deiner Gesundheit, können wir das nicht für ein paar Tage sein lassen? Und wenn du das gerade brauchst, dann sei dir das von Herzen gegönnt. Was ich nur sagen will und was ich dir zusprechen will, ist, wenn wir glauben, dass an Weihnachten Gottes Liebe in diese Welt hineingeboren wird, in Form von diesem Jesus, dann möchte Gott mit seiner Liebe auch in dein Leben hineinkommen, und zwar brutto, so wie es ist, ungeschönt und nicht geglättet. Gott braucht nicht ein festlich dekoriertes Ich, das irgendwie alles im Griff hat. Gott kennt dich und sieht dich. Und er möchte in dein Leben hineinkommen, genau so, wie es ist. Und ich weiß für mich persönlich, dass das dieses Jahr an Weihnachten die eigentlich gute Botschaft und Nachricht von Weihnachten ist. Wenn wir dieses Jahr Weihnachten feiern, dann ist es wie die letzten 1-2 Jahre auch ein ziemlich sensibles Fest. Fast wie ein Wunderpunkt. Dann sitzen wir am Tisch in veränderten Familienverhältnissen. Dann sitzen manche Menschen nicht mehr mit uns am Tisch, die wir besonders an solchen Anlässen vermissen. Dann weiß ich, dass da neben allem, wofür wir als Familie dankbar sind, auch ganz schön viel Schmerz mit am Tisch sitzen wird. Und ich weiß, ich brauche einen Gott und ich brauche eine Hoffnung für diese meine echte Realität und nicht für eine gekitschte Version meines Selbst. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich dieses Jahr durch diesen Text daran erinnert werde, dass meine Realität ausreicht, damit Gott sagt, und genau dort will ich hineinkommen. Genau da will ich Raum nehmen. Genau da will ich mit meiner Liebe hineinkommen und mich zeigen. Es geschah in jenen Zeiten, in jenen Tagen. Ich wünsche dir, dass auch du das für dich heute sagen kannst. In deinen Zeiten, in deinen Tagen und was auch immer dann danach kommt. Vielleicht nicht der Kaiser Augustus, aber vielleicht andere Dinge, die dich belasten und bedrücken. Genau dort will Jesus hineinkommen. Und ich finde es ganz befreiend eigentlich, mit diesem Weihnachtsrealismus Weihnachten dieses Jahr feiern zu können. Und zu diesem Weihnachtsrealismus gehören noch ein paar andere Aspekte auch dazu, die ich im zweiten Punkt dieser Predigt ansprechen will. Weihnachtsrisiko. Diese Weihnachtsrealität hat gleich für mehrere Menschen hier in dieser Story ziemlich viel Risiko, was es mit sich bringt. Da ist einmal Josef. Josef geht in dieser Weihnachtsgeschichte ganz schön hohes Risiko ein. Josefs Problem wird hier in ein paar Nebensätzen erwähnt, aber es ist echt enorm. Josefs Problem war nicht, dass er nicht rechtzeitig daran gedacht hat, ein Hotelzimmer zu buchen, sondern Josefs Problem war, dass er mit Maria verlobt war und Maria ihm auf einmal eröffnet, dass sie schwanger ist. Und damals ist das ein echtes Problem, weil Josef war mit Maria verlobt und es war klar, die beiden sollten heiraten, aber sozial war es eine Katastrophe, dass Maria noch vor der Hochzeit schwanger geworden ist. Und nicht nur für jüdische Menschen damals undenkbar, außerhalb der Ehe schwanger zu werden, sondern um es noch irgendwie zu toppen, um es noch auf die Spitze zu treiben, nicht von Josef schwanger geworden. Für Josef eine absolute Katastrophe. Und als Josef erfährt, dass sie schwanger ist, hätte er jedes Recht gehabt, Maria mit Schimpf und Schande wegzuschicken und sich auf dem Single-Ladies-Markt in Nazareth neu umzugucken. Aber er macht es nicht. Josef ist ein krasser Typ, ein ziemlich aufrechter, guter Mann. Im Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass er den Plan hat, heimlich die Verlobung mit Maria aufzulösen. Und heimlich bedeutet nicht, dass es niemand mitbekommt. alle werden es mitbekommen, heimlich meint, dass er nicht Maria an den Pranger stellen wird dafür, dass er den Grund für die Auflösung verheimlichen wird. Und es bedeutet, dass Josef die Schuld dafür und die Schande, die Scham, die damit einhergeht, dafür auf sich nehmen wird. Dazu ist Josef bereit, das zu machen, um Marias Ehre zu schützen. Und dann wird erzählt, dass ein Engel zu ihm kommt, ihn beruhigt und sagt, du, was Maria erzählt, das stimmt schon so, bleib bei Maria, diese Schwangerschaft hat Gott selbst irgendwie eingefädelt, so, bleib bei dem Kind. Und so finden die beiden sich in dieser Situation, Gott hat uns gesagt, dass es wirklich ein Kind von ihm ist, finden die beiden sich wieder auf dem Weg nach Bethlehem. Und Josef geht damit ein krasses Risiko ein. Er vertraut Gott, dass Gott diesen, ich sag mal, sehr ungewöhnlichen Weg geht, um seinen Retter, um seinen Messias auf die Welt zu senden. Ein Weg, der ihm als aufrechten Juden eigentlich fast unmoralisch vorkommen muss. Josef hätte jedes Recht gehabt und jeden moralischen Grund auf seiner Seite, jedes biblische Gebot auf seiner Seite, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Aber er vertraut Gott, dass Gott manchmal ungewöhnliche, für uns eigentlich kaum glaubhafte Wege geht, um in seiner Liebe auf diese Welt zu kommen und in unser Leben zu kommen. Er vertraut darauf, dass es vielleicht ganz anders aussieht als das, was er denkt, wie es aussehen sollte, wenn Gottes Messias auf die Welt kommt. Und deswegen bleibt er bei Maria. Und ich glaube, ich will dir und mir mit Josef einfach die Frage stellen, können wir uns darauf einlassen, auf diesen Gedanken, dass das, wie Gott in unsere Realität, ungeschminkt wie sie ist, dass das, wie Gott da hineinkommen will, dass das vielleicht auch bei uns ganz anders aussehen wird und ganz anders aussehen könnte als das, wie es du und ich uns vielleicht wünschen würden, wie wir es vielleicht angemessen fänden oder wie wir es richtig fänden, wie Gott zu uns kommt. Josef braucht dafür diesen Impuls von Gott selbst, der ihm das nochmal erklärt und sagt, wir können da nicht von selber immer drauf kommen, wo Gott in unserem Leben am Wirken und am Handeln ist. Aber vielleicht kannst du das auch mit Josef dich darauf einlassen und dich daran erinnern lassen, diese Weihnachten, dass Gott manchmal ausgerechnet durch die fragwürdigsten und unglaublichsten Umstände und Wege in unser Leben hineinkommen kann. Ich wünsche dir, dass du genau das erleben darfst. Dritter Punkt. Nicht nur Josef nimmt hier ein ganz schönes Risiko auf sich, sondern es gibt noch eine Figur, die ein ganz schönes Risiko auf sich nimmt in dieser Story. Es ist nicht der Herbergs-Bethlehem-Motel-One-Betreiber, aber es ist eigentlich so eine ähnliche Figur. Es gibt so eine Art Äquivalent dazu. Einer, der hier auch nicht explizit erwähnt wird, aber implizit im Text drinsteckt. Und das ist die Person, die ich meine hier, die Josef und Maria ihr Haus öffnet. Das ist ja trotzdem passiert. Da hat jemand diese Familie, diese hochschwangere Frau und ihren Verlobten, die nicht verheiratet sind, bei sich aufgenommen. Und ja, ich habe das vorhin gesagt, das war tief verankert in altorientalischer Gastfreundschaft, keine Frage. Und trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass sie das hier machen. Warum ist es nicht selbstverständlich? Naja, eben wegen der Situation, die ich gerade beschrieben habe. Weil dieser Mann damit Menschen bei sich aufnimmt, die in moralisch mal mindestens sehr fragwürdigen Verhältnissen leben. Und Bethlehem, kleines Dorf, es ist völlig klar, das wird alle Welt wird es mitbekommen. Das ist ja keine kleine Familie hier gewesen, wo man irgendwas geheim halten kann, sondern wie gesagt, da leben viele Menschen mit im Haus. Es ist ein kleines Dorf, die Hebammen werden wahrscheinlich zur Geburt gerufen werden, so, da ist nichts heimlich geblieben. Wenn du aus einer kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf kommst, weißt du, da spricht sich alles rum. Und hier leben also zwei nicht Verheiratete, sie ist schwanger, bei ihm jetzt mit im Haus. Der Gastgeber geht hier ein hohes soziales Risiko ein. Ich habe diesen Punkt Weihnachtsspiritualität genannt. Warum? Weil ich glaube, was wir hier mit dem Gastgeber lernen können über Weihnachtsspiritualität, könnte man so sagen, dass Gottes Liebe in Form von Jesus mitten in die Realität von diesem Menschen hineinkommt. Warum? Weil er sich für Fremde öffnet. Weil er sich für fremde, moralisch fragwürdige Figuren öffnet und ihnen Raum gibt. Im Gegensatz zu Josef wird hier bei dem Gastgeber nicht von einem Traum erzählt, wie ihm da irgendwas eröffnet wird, Also er bekommt kein extra Memo von Gott oder so, sondern er macht das trotzdem. Er macht es einfach so, dass er der Liebe Gottes selbst, die in seinem Haus zur Welt kommen wird, Raum gibt, obwohl es ihn echt was kostet. Und ich glaube, da steckt etwas drin von dem, was man Weihnachtsspiritualität nennen könnte. Wenn Spiritualität so die Suche danach ist, wie wir verbundener, integrierter irgendwie leben können, wenn es darum geht, irgendwie etwas, was größer ist als wir, etwas Göttlichem näher zu kommen und das zu spüren und erfahren in unserem Leben, dann hat die Weihnachtsstory in Form von diesem Gastgeber eine Antwort darauf, wie Spiritualität geht. Wie du Gott ganz nah sein kannst, wie Gott in dein Leben hineinkommen kann. Und die Antwort von Weihnachten ist, dass Gott dir genau dort begegnen kann und begegnen will, wo du dich für Fremde öffnest, wo du dich für andere Menschen öffnest, selbst dort, wo es dich etwas kostet. Weihnachtsspiritualität hat etwas damit zu tun, diese Art von Nächstenliebe, von Gastfreundschaft zu leben. Weil so erlebt es diese Familie, ganz unverhofft. Sie öffnen sich hier für moralisch fragwürdige Typen irgendwie, die auf einmal da sind. Und mitten in ihrem Haus kommt dadurch auf einmal Gottes Liebe in ihr Leben hinein. Kommt Gottes Liebe auf die Welt, wird geboren bei ihnen in ihre Familie hinein. Und ich glaube, dass das ein ganz schöner Ausdruck von dem ist, wie biblische Spiritualität eigentlich oft aussieht. Nicht mit irgendwelchen abgefahren, geistlich extravaganten Gipfelerlebnissen, die wir irgendwie haben, sondern Gott begegnet uns genau dort, wo wir am wenigsten damit rechnen, dort, wo wir uns für Menschen öffnen, die auf den ersten Blick erstmal so gar nichts mit Gott zu tun zu haben scheinen. Sein Motiv, das sich wieder und wieder in der Bibel findet, dass Gott gegenwärtig ist, da ist, dass er sich zeigen will mit seiner Liebe, aber dass man es verpassen kann. Dass er uns nämlich genau dort begegnet, wo wir es nicht vermutet hätten. Verborgen unter moralisch fragwürdigen Menschen, die vielleicht nachts an unsere Tür klopfen und fragen, ob sie bei uns da sein dürfen. Zugespitzt könnte man so sagen, du willst Gottes Liebe in deinem Leben erfahren, öffne dich für andere. Öffne dich für die Fremden, die auf der Suche sind, für die, wo du nichts davon hast, dass du ihnen Raum gibst bei dir, wo es dich vielleicht sogar etwas kostet. Gib den Menschen Raum in deinem Leben, die dir vermeintlich erstmal nichts zurückgeben können. Und so kann es sein, dass Gott dir genau dadurch und darin begegnen wird. Weihnachtsspiritualität ist nichts, was wir dort erleben, wo wir uns ins Private zurückziehen. Das ist keine liebevolle, liebevermehrende Spiritualität, wo wir das irgendwie machen, wenn sie dich nicht öffnet für andere Menschen. Und es scheint so, als wäre es eine Lieblingstür Gottes, wie er in unser Leben hineinkommen will. Durch andere Menschen, durch Fremde, durch die, wo es uns vielleicht sogar etwas kostet, wenn wir uns für sie öffnen und ihnen Raum geben. Noch ein allerletzter Gedanke zum Schluss. Ich glaube, dass Gott mit seiner heilenden, heilmachenden Liebe in deine und meine Realität hineinkommen will, genauso wie sie ist, ohne den ganzen Glitzer und irgendwelche Fake-Masken, die wir uns dafür aufsetzen müssten. Und er kommt in unser Leben, unsere Welt, vielleicht ausgerechnet dort zu uns, wo wir nicht damit rechnen. Auf Wegen und durch Türen, wo wir nicht irgendwie gedacht hätten, dass ausgerechnet so Gott in unser Leben kommen will. Aber das noch viel größere Risiko, das geht Gott selbst ein an Weihnachten in dieser Story. Und auch das finde ich immer wieder wichtig, dass wir uns an Weihnachten daran erinnern, dass Gott aus Liebe zu dieser Welt kommt, trotzdem wie die Realität unserer Welt und unseres Lebens oft ist. Als hilfloses, bedürftiges Baby, in Windeln gewickelt, so wie Babys zu jeder Zeit und überall in Windeln gewickelt werden. Nicht in seinem eigenen Haus, im Familienhaus von Josef und Maria, sondern bei Fremden. Was ich sagen will, ist, Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott Mensch wird und dass das bedeutet, dass ihm kein Weg zu weit war, keine Umstände zu schwierig, als dass es Gott hätte davon abhalten können, mit seiner Liebe in unsere Welt hineinzukommen. Und auch das will ich dir zum Schluss nochmal genauso zusprechen, dass auch das für dich gilt. Dass ich dir wünsche, dass du diesen Gedanken an Weihnachten vielleicht neu für dich mitnehmen und fassen darfst, dass Gottes Liebe größer ist und tiefer, als dass es irgendwelche Umstände deines Lebens gäbe, die ihn davon abhalten könnten, auch in dein Leben hineinkommen zu wollen. Gott wird Mensch. Gottes Liebe kommt auf die Welt auch in deine Welt. Amen.